Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper. Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Wort des lebendigen Gottes.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Jesus sagte zu Nikodemus: Niemand ist in den Himmel aufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist, dem Menschensohn. Denn wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Evangelium Jesu Christi. Ich möchte zu den freudigen Festen ein bisschen was sagen. Das ist schon recht früh entstanden, nämlich im Jahr 331 wurde über dem Grab Jesu die Konstantinsbasilika erbaut. Am 13. September wurde sie eingeweiht. Und am 14. September, am Tag danach, hat man dem Volk das Kreuz gezeigt. Und also in dem Sinn zeigen, erhöhen, damit man sehen kann. Und von daher stammt dieses Fest, das erst im Osten gefeiert wurde und dann ab dem 7. Jahrhundert auch im Westen. Dieses Datum der Entstehung dieses Festes fällt zusammen mit einer sehr einschneidenden Wende in der Geschichte des Christentums, die mit dem Namen des Kaiser Konstantins verbunden ist, nämlich das Christentum wurde Staatsreligion. Und das hat erhebliche Konsequenzen, die im Wesentlichen oder eine, die wesentlich damit zu tun hat, dass eine solche Staatsreligion mit der natürlichen Religiosität der Menschen konfrontiert ist. Und deren Kernfrage lautet: Was muss ich tun, um Gott oder den Göttern zu gefallen, in den Himmel zu kommen, säkular gesagt, um gesund und glücklich zu leben, um sinnvoll zu leben, und. Also wie immer diese Frage gestellt wird. Aber der Typ ist: Was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Die Antwort darauf organisiert sich in irgendeiner Form von Tempelbetrieb oder Religionsbetrieb, in der Form, wir sagen dir schon, was du zu tun hast, dafür zahlst du natürlich auch. Und wenn du dann so tust, was wir dir sagen, dazu werden Riten angeboten, Opfer, Liturgien, Wallfahrten, was es halt so gibt. Und wenn du das tust, eine Lehre wird angeboten, natürlich auch Moral. Und wenn du das tust, dann lebst du sinnvoll und glücklich, dann kommst du in den Himmel, dann lebst du Gott wohlgefällig. Also es entsteht im Grunde eine Art Tempelbetrieb, der davon lebt, dass er diese natürliche Religiosität der Menschen in irgendeiner Form bedient. Und mit diesem Tempelbetrieb hat natürlich die Kirche oder zu kämpfen. Da geht es um Geld, da geht es um Macht, da geht es darum, wer Recht hat, wer die wahre Kirche ist, das sind wir, aber die anderen nicht. Da entstehen andere Kirchen, da entstehen Sekten, da wird gekämpft, da fließt Blut. Irgendwo geht es ja eben auch um viel Geld und um viel Einfluss und um viel Macht. Also interessant, es ist schon auch ein bisschen interessant, dass die Entstehung dieses Festes, wo es gerade um das Kreuz geht, mit diesem Datum verbunden ist, mit diesem Einschnitt in der Kirchengeschichte. Man könnte diese Grundfrage, diese religiöse Grundfrage wirklich bezeichnen als oder nennen als: Wie kann ich in den Himmel hinaufsteigen? Das war schon der Versuch des Adam, sein wollen wie Gott, keine Grenzen mehr kennen, in dem nichts mehr, was mich einengt, beschwert, begrenzt in irgendeiner Form, sondern hinaufsteigen in den Himmel. Den Himmel hinaufsteigen, das wollen alle Menschen. Alle streben irgendwie nach oben. Es soll mehr sein, besser, schneller, effizienter, wärmer. Auf jeden Fall immer irgendeine Art von Verbesserung. Auf diese Grundfrage gibt das Evangelium eine außerordentlich unmissverständliche Antwort. Niemand ist in den Himmel aufgestiegen. Versuchen tun's alle. Geschafft hat's keiner. Mit einer Ausnahme. Der, der vom Himmel herabgestiegen ist. Dann wird diese Erhöhung des Menschensohns verglichen mit der Erhöhung der Schlange in der Wüste. Das geht auf diese Geschichte von der Schlangenplage zurück, die Israeliten auf ihrem Auszug aus Ägypten erlebt haben. Und die Rettung kam dadurch, dass Mose diese kupferne Schlange gemacht hat und aufgehängt, auch erhöht. Und alle, die angeguckt haben, wurden gerettet. Ich glaube, dahinter steht, dass sozusagen durch die Meditation der Schlange, der erhöhten Schlange außen, die Leute, die Israeliten, draufkommen sollten und konnten, dass sie selber vergiftet sind. Denn das geht der Sache voraus. Sie murren mal wieder, weil es nichts Gescheites zu essen gibt, außer dem Manna. Und es wäre überhaupt in Ägypten alles viel besser gewesen. Und das vergiftet das Klima. Es ist einfach so, dass innen und außen sich entsprechen. Also so, wie es in unserer Seele zugeht, was niemand weiß, vielleicht nicht mal wir selber, das drückt sich in außen in unserer Welt aus, die wir gestalten, wie wir sind, mit welchen Leuten wir umgehen und, sodass sozusagen außen und innen in so einem Spiegelungsverhältnis stehen. Und sobald man draufkommt, ich bin vergiftet von dieser Unzufriedenheit da, weil eben mit dem Essen nicht klappt. Sobald ich das erkenne und dazu Distanz gewinne, hören sozusagen auch diese Schlangenplage von außen auf. Und genauso ist es gedacht, dass wir durch die Meditation des Gekreuzigten erkennen, wer wir selber sind. Ja, was erkennen wir denn, wenn wir den Gekreuzigten meditieren? Mich hat dabei vor allem beschäftigt, das Gekreuzigtwerden, das funktioniert ja folgendermaßen. Die da hängen, sind permanent von Luftnot und Ersticken bedroht, weil man, wenn man so hängt, nicht mehr atmen kann. Deswegen sind die dauernd bemüht, sich hochzuziehen, hinaufzusteigen sozusagen, und dort kriegen sie ein bisschen Erleichterung, da kann man wieder besser atmen, aber die Kraft reicht eben nicht, um sich lang so zu halten, also fällt man wieder in sich zusammen, bekommt wieder die Luftnot und rappelt sich dann irgendwie wieder auf, um nach oben zu kommen, um etwas Erleichterung, etwas Luft zu finden. Und ich denke tatsächlich, so machen wir das auch. Wir streben nach irgendwas, oft mit viel Kraft, mit viel Leistung, mit viel Einsatz, erreichen das Ziel. Das macht uns einen Moment satt und dann ist nach der Zielerreichung, gleich vor der Zielerreichung, die Höhe, die wir mit so viel Kraft angestrebt haben, mit so viel Einsatz, ist plötzlich Alltag, es ist langweilig und das Streben fängt wieder von vorne an. Also wir machen dasselbe, wie der Gekreuzigte macht. Wenn man dem zuguckt, da kriegt man den Wunsch, mein Gott, wenn er nur auf den Boden könnte, dann hätte er diese irren Kraftakte unter Schmerzen, hätte er hinter sich, dann wäre es endlich ausgestanden. Auf den Boden kommt man aber nur, wenn man stirbt, zumindest loslässt. Und mit dem Sterben ist es halt so eine Sache, das machen wir nicht so gerne, das hat man nicht so gerne. Und deswegen versuchen wir es eben immer so. Es kommt noch eins sozusagen erschwerend hinzu, bei denen, die am Kreuz hängen, genauso wie im richtigen Leben. Mir kommt da immer das Bild von so einem Hausboot, das da auf dem Fluss irgendwie entlang fährt und die Leute, die da wohnen, mit viel Mühe bringen sie ein Sonnendach an und dann irgendwann die Satellitenantenne und die Liegestühle und die Segel werden verbessert und das Ruder wird verbessert und man schafft neue Töpfe an und, dass das immer alles besser und wohnlicher wird. Dumm ist nur, der Fluss mündet in den Wasserfall und den wird das Hausboot nicht überstehen. So ist es mit unserem Leben. Wir sind auch dauernd mit der Verbesserung beschäftigt und das noch und das noch und wenn ich das hab, streben nach oben und vergessen völlig, dass unser Leben auch mit dem Tod nicht nur endet, sondern dass der schon stattfindet jetzt. Auf den Boden kämen wir wie der Gekreuzigte, wenn wir bereit wären zu sterben. Aber das können wir Menschen nicht. Und da, glaube ich, an der Stelle liegt die Bedeutung von Jesus. Wenn wir die Lesung hören aus dem Philipperbrief, den Philipperhymnus, da geht's eigentlich nur, ist sein Teil das Hinabsteigen. Das, was wir um alles in der Welt vermeiden. Wir wollen hinauf. Aber das sagt das Evangelium ganz deutlich. Der Weg hinauf geht nur, wenn man herabsteigt. Und davon redet die Lesung. Jesus, der sich entäußert, der sozusagen seine Gottgleichheit, alles Äußere, falls das was Äußeres ist, lässt, der immer innerlicher wird und nur noch Inneres nach außen kehrt, immer mehr bei sich selbst ankommt, der wie ein Sklave wird, also irgendwie gefangen auch, zum Arbeiten verurteilt, der sich erniedrigt und gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Wenn man Jesus in einem Wort charakterisieren will, dann charakterisiert man ihn als den Gehorsamen. Jesus war der, der gehorsam war. Wie schaut dieser Gehorsam aus? So aus meiner Sicht besteht er aus drei Schritten. Gehorsam versteht man, glaube ich, nicht primär vom Kasernenhof her, sondern Gehorsam beginnt mit dem Hören, mit dem Horchen. Und Hören heißt, dass etwas, was außen ist, außen gesagt, dass ich das an mich heranlasse, dass ich das in mich hineinlasse, dass ich dem einen Raum gebe. Der zweite Schritt ist das Unterscheiden. Ich lasse das bei mir. Das hat Platz in meinem Bewusstsein. So wie es von Maria an einer Stelle heißt, sie bewegt all das, was sie da erlebt und gehört hat rund um die Geburt Jesu und im Tempel. Sie bewegt all das in ihrem Herzen. Das hat Raum bei ihr. Was die Wirklichkeit, die sie da erlebt, was sie hört, was sie erlebt hat, das ist anwesend in ihr. Das lässt sie da sein. Und dabei kann sie unterscheiden, lernt sie überhaupt erstmal sehen, was da ist, kann unterscheiden, was ist, was ihrs ist, was Gottes ist und so weiter, bis zu dem dritten Schritt, wo eine Klarheit einkehrt. Plötzlich wird klar, was ist, wie eine Situation zu beurteilen ist, was darin von mir verlangt wird, was mein Auftrag ist. Das ist das, was mit Gehorsam gemeint ist. Diesen Prozess von Wirklichkeit, wie sie ist, zulassen, bei sich anwesen lassen und schließlich wird man dann von ihr verändert, weil sich etwas integriert und dann von dem, was dann sozusagen neu geworden ist, mitteilen. Es ist klar, was ich zu tun habe, ist meine Identität ist klar oder klarer zumindest und damit wird klar, was meine Aufgabe ist. Die Struktur von dem Gehorsam spiegelt sich schon in dem ganzen Hymnus wider. Es beginnt damit, dass Jesus nicht festhält an dem, was er ist oder was er hat, in dem Fall seiner Gottgleichheit. Dieses Festhalten an dem, was wir zu sein glauben, an dem, wie wir die Welt sehen, wie wir uns selber sehen, wie wir uns verstehen, wie wir die anderen verstehen, dieses Festhalten daran erschwert, dass wir die Wirklichkeit, wie sie ist, überhaupt an uns heranlassen. Unsere Muster sind uns lieber. Die haben auch was, die haben sich nämlich bewährt, zumindest mal als wir klein waren. Die sind gesellschaftlich irgendwie eingeschliffen und das bestärkt uns noch darin. Aber es sind halt Muster und irgendwann entwächst man denen auch ein Stück, man hat die nicht mehr nötig. Aber die Muster halten uns sozusagen in einer ganz bestimmten, das sind wie Gräben, in denen unsere Wahrnehmung gerinnt. Also so wie die Petra Maria mal gesagt hat, wir hören bellen, aber wir hören schon gar nicht bellen, wir hören Paul. Wir hören Rauschen und hören in Wahrheit den Fluss. Wir hören's Tuten und wissen der Zug. Und es ist geradezu eine Mühe, von Paul zu bellen und dann zu dem unmittelbaren Impuls, dem Geräusch zu kommen. Und so ist es auch mit anderen Impulsen. Wir interpretieren die sofort in unseren eingeschliffenen Mustern. Und wenn wir genauer hingucken würden, würden wir merken, das ist gar nicht so. Ich will Kontakt und mache das so, dass ich immer glaube, ich muss mordsmäßig auf mich aufmerksam machen, damit man mich auch ja sieht. Und davon erhoffe ich mir, dass ich gesehen werde und dass man mich wahrnimmt und mich beachtet und ich in Kontakt komme. Aber ich nehme dabei so viel Raum, dass jeder andere es mit der Angst kriegt und gleich zurückgeht und überhaupt nichts von mir wissen will. Und in der Praxis läuft es nicht einfach so, dass man merkt, aha, jetzt muss ich das ändern, sondern das läuft ganz andersrum nach dem Prinzip mehr vom selben. Wenn es mit so viel Leistung nicht geklappt hat, ja, da muss ich halt so viel bringen. Und wenn es mit so viel Raum nehmen nicht geklappt hat, da muss ich halt so viel Raum nehmen, dann klappt's. Aber es ist klar, das verstärkt nur den Effekt, dass die anderen zurückgehen. Also ich erreiche mein Ziel nicht. Die Lösung besteht darin, den Zusammenhang zu erkennen. Wenn wir das aber anfangen, dann muss ich nicht nur mein Selbstverständnis loslassen, meine angebliche, vermutliche Gottgleichheit, der weiß, wie es geht und was gut und was schlecht ist, ja. Ich muss das nicht nur loslassen, sondern das ist mit einer ziemlichen Enttäuschung verbunden. Weil ich erstmal nur erlebe, so wie ich es mache, so geht's nicht. Aber ich weiß ja noch nicht, wie es geht. Das ist ein richtiges Hinabsteigen. Sich entäußern. Ich muss das loslassen, was ich mir bisher mein, wo ich glaube, so geht's und wie ich die Welt verstanden habe. Also das ist wirklich verbunden mit einer Erniedrigung, die ich auch erlebe, mit Loslassen, genauso wie es hier im Hymnus beschrieben ist. Das ist mit Enttäuschung verbunden, mit Kränkung. Und dann werde ich wie ein Sklave. dann kommt diese Phase des Durcharbeitens, wo ich lernen muss, all das an mich heranzulassen, das in meinem Herzen zu bewegen, immer und immer wieder, wo ich mich ohnmächtig fühle. Ich würde gerne, aber ich weiß nicht wie, ich weiß nur so nicht, das habe ich erlebt. Aber wie geht's jetzt? Ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht, ich fühle mich wie gefangen. Ich ackere darum, das sind so viele Phasen in unserem Leben, wo wir merken, ja, irgendwie so geht's nicht, aber ja, wie geht's? Wir wissen es nicht, wie es geht. Und doch passiert in diesem Sklavendasein, in diesem Erniedrigtsein, wenn wir mit der bewusst dabei sind, passiert eben doch etwas. Nämlich, dass uns irgendwann der Stern aufgeht, wenn wir am Kreuz gestorben sind, wenn wir es aufgegeben haben, uns immer wieder hochzuziehen aus eigener Kraft, sondern sozusagen der Wirklichkeit, wie sie ist, zustimmen, wenn wir das annehmen können, dazu Ja sagen, dann passiert eben doch eine große Veränderung, die hier in unserem Hymnus als Erhöhung geschildert wird. Gott hat ihn über alle erhöht, ihm einen Namen verliehen, der jeden Namen übertrifft. Das ist der Moment, wo die Klarheit einkehrt, wo uns eine neue Identität geschenkt wird, Wachstum, eine neue Freiheit, die Erfahrung von Würde, von eben zu Gott Gehörigkeit, Einheit mit Gott und die Fähigkeit sozusagen das Werk zu tun, das Gott für uns bereitgestellt hat, dass wir es tun. Das ist der Weg der Erlösung, nicht über unser Streben nach oben, sondern über den Weg Jesu gehen in den Tod. Das ist ein Sterben. Ja. Sterben muss unser Glaube, dass wir meinen zu wissen, wie es geht, was gut und was recht ist, wie es gehen soll. Das muss sterben. So sterben muss unser Selbstverständnis, wie wir meinen, wie sich's gehört, wie die Welt ist, wie wir sind. Aber so geht der Weg zur Erhöhung.